dann nehme ich das Ding in die Hand.
Ja, es ist doch so. Es geht uns doch allen so. Wir sind abhängig von unserem Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir die Strafe nicht ertragen müssen, die wir eigentlich ertragen müssten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier beieinander sein dürfen und dein Wort miteinander hören. Es ist so schön, in deinem Haus zu sein, in Einheit und zu wissen, du bist mitten unter uns. Und wir freuen uns für deine Gegenwart und wir freuen uns, dass du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen reden möchtest jetzt. Und so segne jeden Einzelnen von uns. Lass uns hören und verstehen, was du für uns Gutes bereit hast. Und sei du auch bei denen, die heute nicht hier sind, Herr, seien sie im Urlaub, seien sie krank. Du kennst jeden Einzelnen, du vergisst keinen, Herr. Segne sie gerade jetzt in diesem Augenblick. Wir preisen dich und geben dir alle Ehre. Amen. Wir sind ja immer noch bei euch in Lauenburg in der Phase der Ermutigung. Ja, aufgeben ist keine Alternative. Dient dem Herrn mit Freuden, heißt es heute Morgen. Viele von uns haben vielleicht schon mal in den Händen gehalten, dieses kleine Traktat mit dem Thema Letzte Worte großer Männer. Kennt ihr das? Ein kleines Heft, in dem uns überliefert wird, was Menschen am Ende ihres Lebens, in der Stunde ihres Todes gedacht und gesagt haben. Solche Worte haben Gewicht. In diesen Stunden kommt das Wesentliche ans Licht, der Ertrag des Lebens wird sichtbar. Der frühere englische Premierminister Winston Churchill sagte am Ende seines Lebens: Welch ein Narr bin ich gewesen. Und Johann Wolfgang von Goethe schrie in der Stunde seines Todes nach mehr Licht. Wohl dem, der in solchen Stunden nicht von Hoffnungslosigkeit und Resignation reden muss, sondern Wesentliches und Bleibendes zu sagen hat. Unser Bibeltext heute Morgen ist so ein letztes Wort eines großen Mannes. Es ist nicht das Wort eines englischen, sondern eines israelischen Politikers. Es sind Worte in zahllosen Gefährdungen und Stürmungen des Lebens, die erprobt waren. Josua heißt er. Der Nachfolger Moses rief am Ende seines Lebens die Verantwortlichen Israels nach Sichem zusammen, um ihnen sein Vermächtnis, sein letztes großes Anliegen weiterzugeben. Und da lesen wir im Josua Brief Kapitel 24, die Verse 1 bis 8a und die Verse 13 bis 15. Josua Kapitel 24. Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Er rief alle führenden Männer zu sich, die Sippenoberhäupter, die Richter und die Ältesten. Gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat. Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nultor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats hierher und ließ ihn durch ganz Kanaa ziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen. Ich gab ihm Isaak und Isaak gab ich Jakob und Esau. Esau erhielt das Gebirge Seir und Jakob siedelte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Später sandte ich Mose und Aaron nach Ägypten und strafte das Land mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk in die Freiheit und brachte es von Ägypten bis zum Schilfmeer. Die Ägypter aber verfolgten es mit Kriegswagen und Reitern. Eure Väter schrien um Hilfe zu mir. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgern Dunkelheit hereinbrechen. Die Ägypter jagten ihnen nach bis ins Schilfmeer, und dort ließ ich sie in den Wellen untergehen. Mit eigenen Augen haben eure Vorfahren gesehen, wie ich in Ägypten, wie ich die Ägypter bestrafte. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt, bis ich euch in das Land der Amoriter östlich des Jordan brachte. Sie kämpften gegen euch und ich gab euch sie in eure Gewalt. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet, und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein gewaltiger Bibeltext, der sich auch wieder eignet für eine Bibelwoche. Deswegen auch nur einige Punkte daraus. Aber ihr erkennt schon an einigen Punkten, das ist nicht so weit weg von uns. Wir leben inzwischen auch in ziemlicher Bedrängnis als Christen. Immer wieder neue Verordnungen, immer wieder neue Einschränkungen. Nun müssen wir wieder die Stühle weiter auseinanderstellen. Und nun wissen wir wieder nicht, dürfen wir jetzt einen Kirchenkaffee machen oder nicht oder und so weiter. Und bis immer mal die Verordnungen kommen, als erstes kommen immer die Strafen, die Bußgelder. Die Verordnung müssen wir immer suchen in Lübeck. Ich weiß bis heute wieder nicht genau, wie wir uns verhalten sollen. Aber was soll's, der Herr ist mit uns. Bis jetzt war auch noch keiner da, der uns kontrolliert hat. Und wir glauben, vertrauen einfach dem Herrn. Und tun das, was wir wissen und was wir nicht wissen, kann uns keiner übel nehmen. So sehen wir das. Also diese letzte Rede Josuas war nicht von Resignation oder Hoffnungslosigkeit geprägt, sondern sie war mitreißend. Keiner im Volk Israel blieb dabei kalt und ungerührt. Seine Rede war eine einzige Ermutigung zum Gottesdienst. Wem wollt ihr dienen? 16 Mal kommt in diesem Kapitel, in diesem 24. Kapitel, das Wort dienen vor. Könnt ihr mal nachzählen heute Nachmittag. Das Thema des Gottesdienstes ist also zentrale Botschaft dieses Abschnitts. Und dabei ist der Begriff dienen jedoch anders gebraucht, als wir es heute herkömmlich so meinen. Wenn wir über das Thema Dienst uns unterhalten, dann geht es uns darum, wer Mitarbeiter in der Jugendgruppe ist, wer den Kaffee beim Gemeindenachmittag kocht oder wer beim Straßeneinsatz dabei ist. Wir betrachten die Frage des Dienstes unter dem Aspekt, wer macht die Arbeit. Aber dies ist nicht die Fragestellung unseres Bibeltextes. Das ist nicht unwichtig, wer macht die Arbeit. Es muss alles irgendwie gemacht werden, keine Frage. Aber das ist nicht die Fragestellung. Wenn Josua hier in diesem Abschnitt den Dienst zum Zentralthema macht, dann geht es um die Herrschaftsfrage unseres Lebens. Es geht um die Frage, wer hat in unserem Leben das Sagen? Für wen lebe ich mein Leben? Wer prägt meine Motive? Wer legt die innersten Bewegungen meines Lebens fest? Josua stellt die Herrschaftsfrage. Wer ist Herr? Wem gehörst du? Und wem dienst du? Könnten wir sagen, das ist doch kalter Kaffee. Das wissen wir doch alles. Das wollen wir doch. Josua stellt die Israeliten vor eine Entscheidung. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wer denn diese Entscheidung überhaupt, war denn diese Entscheidung überhaupt erforderlich? Israel ist doch das erwählte Volk. Das Volk Gottes, das Gott aus Ägypten geführt hat. Sie waren doch das Volk, das mit Gott am Berg Sinai einen Bund geschlossen hatte. Und wie ist das bei uns? Wir sind doch seine Kinder. Er hat uns errettet, er hat uns erlöst. Alles wunderbar. Genügte das nicht? Damals, was Josua den Juden dort sagte, war durch diese Ereignisse in der Vergangenheit nicht schon alles klar? Josua, wie kommst du dazu, die Israeliten vor solch eine radikale Entscheidung zu stellen? Könnt ihr mich heute Morgen auch fragen, wie kommst du dazu? Ja, ich habe dafür gebetet. So einfach ist das. Das ist die Frage, die heute Morgen auch an uns gestellt wird. Müssen auch wir, obwohl wir eine Bekehrung erlebt haben, immer neu entscheiden, wem wir mit unserem Leben dienen wollen? Josua stellte Israel vor die Entscheidung, weil Israel in einer neuen Situation lebte. Die Zeit der Wüstenwanderung war vorüber. Nun lebte Israel Tür an Tür mit den Amoritern. Israel war umgeben von den Göttern der Amoriter und diese Götter schienen angenehmere Götter als der Gott Israels zu sein. Vor welchen Göttern sind wir umgeben? Seid ihr hier von Göttern umgeben? In Lauenburg? Uns geht es nicht anders wie den Israeliten damals. Religionsgemeinschaften um uns herum, die wir nicht mal kennen. Oder kennt ihr die Kirche Christi mit der Elias-Botschaft? Die ist in Deutschland unterwegs, nie gehört. Oder die menschenfreundliche Versammlung. Eine Abspaltung der Zeugen Jehovas, die immer sagen, wir sprechen alle mit einer Stimme. Oder die Sekte Ananda Maga, die in den Fußgängerzonen rumlaufen und Bücher verschenken. Junge Mädchen in langen Kleidern. Wir sind hier nicht besser dran als die Juden damals. Und wir kriegen Angebote auf der Straße. Ihr vielleicht nicht in Lauenburg. Wir kriegen das. Ihr müsst mal in die Lübecker Fußgängerzone gehen, wer sich da so alles tummelt. Also diese Götter forderten nicht einen ethisch und moralisch einwandfreien Lebenswandel. Diese Götter waren zuständig für Erfolg und Lust am Leben. Sie förderten ein stilles und bequemes Leben. Wir können uns das auch bequem machen und uns am Sonntagmorgen fragen, warum wächst die Gemeinde nicht? Das heißt ja nicht, dass jetzt jeder rausrennen muss. Jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen habe. Und wir wissen, es können nicht alle gehen, aber es kann jeder beten, zum Beispiel. Und das ist übrigens das Wichtigste. Wenn eine Gemeinde nicht betet, können wir die Tür von außen zuschließen, die hat keine Zukunft. Weil Gott baut sein Reich selber. Und das dürfen wir nie vergessen. Es war ja so viel leichter, diesen Göttern zu dienen, als das Leben unter Jahwes Herrschaft zu stellen und ihm zur Verfügung zu stehen. Auch herrschte damals im Orient die Vorstellung, dass für jedes Land ein spezieller Gott zuständig sei. Für Kanaan war es Baal und die Astarte. Jahwe war zwar der Gott in der Wüste gewesen, aber nun waren sie in einem neuen Land. Nun waren vielleicht die Götter der Völker dieses Landes zuständig. Josua sah die Gefahr, dass Israel neben Jahwe auch die anderen Götter in ihr Gottesdienstprogramm aufnahm. Deshalb forderte er Israel zur Entscheidung auf. Ich gehöre ja zu den Menschen, die viel lesen. Und ich habe gelesen, in einer Kirchengemeinde waren okkulte Leute am Gottesdienst beteiligt. Und die Pastorin, die da den Dienst tat, irgendwo in Deutschland, in einer evangelischen Kirche, die sagte, wir integrieren das Okkulte, damit machen wir es wirkungslos. Es ist unfassbar, was du in Gemeinden erleben kannst. Ich habe in einer Gemeinde öfter gepredigt. Da gab es eine alte Schwester, die hatte auch Aufträge in der Gemeinde, aus Lübeck übrigens, in einer Pfingstgemeinde. Ich nenne sie nicht beim Namen, aber diese Frau diente einem indischen Guru in der Pfingstgemeinde. War über 10 Jahre dort und diente einem indischen Guru. Und eines Tages wollte sie sich taufen lassen. Und dann haben wir gesagt, keine Frage. Erstmal Zeugnis geben, wem du eigentlich dienst, ob das unser Herr ist. Und das Zweite, bist du bereit, dich von deinem Gurus loszusagen? Nein, mache ich nicht. Auf keinen Fall. Da sagt die Frau aus der Pfingstgemeinde mir ins Gesicht, Jesus ist tot, wir müssen einem lebendigen Meister dienen. dann frage ich mich, was ist eigentlich in unseren Gemeinden los? Also ich erzähle euch das hier, diese Geschichte, nicht ohne Grund. Es ist unglaublich, was uns in Gemeinden begegnet. Wir brauchen nicht weit laufen. Unfassbar. Die Götter unserer Gesellschaft, Wohlstand, uneingeschränkte Freiheit oder Selbstverwirklichung. Heute ist ja das große Impfprogramm im Gange und viele gehen nicht so sehr deswegen hin, weil sie gesund sein werden, bleiben wollen, sondern weil sie ihre Freiheit haben wollen. Die wollen verreisen. Ich habe mit etlichen gesprochen und gesagt, ich bin nur hingegangen, weil ich Urlaub machen will. Naja, man hat so seine Motive, nicht? Dies oder jenes. Jeder muss das für sich selber entscheiden, was er macht und was er lässt. Aber der Gedanke, dass wir eigentlich auch ganz gut ohne Gott zurechtkommen könnten, der setzt sich schnell auch bei Christen fest. Wenn sie etwas wollen, was dem Herrn nicht angenehm ist. Beziehungsgeschichten, Ehebrüche. Ich bin 40 Jahre Seelsorger, ich weiß, wovon ich rede. Da ist das Wort Gottes auf einmal nicht mehr gegenwärtig. Viele Christen haben sich heute auch in religiösen Niemandsland angesiedelt und gehen als Unentschiedene oder Halbentschiedene ihren Weg. Das ist Majestätsbeleidigung Gottes, denn Gott teilt seine Herrschaft, seinen Anspruch auf unser Leben nicht mit den Worten unserer modernen Gesellschaft. Er ist nicht zufrieden, wenn er nur ein Teil, nur eine Möglichkeit unter anderem in unserem Leben ist. Klar und unmissverständlich hat er seinen Willen zum Ausdruck gebracht. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott will, dass wir ihm allein gehören, ihm allein ehren, ihm allein dienen. Er sagt Nein zu den vielen Seitenaltären, die im Haus unseres Lebens Platz gefunden haben. Und es ist erstaunlich, wo wir sie manchmal entdecken. Wir hatten in Baden-Württemberg einen Bruder in der Gemeinde und in Baden-Württemberg wird ja der Daimler gebaut. Und er hatte einen Daimler. Und das war sein Heiligsblechle. Das war sein Heiligsblechle. Ihr habt sowas muss man gesehen haben. Wenn der mit dem Auto nach Hause kam und es hat ein bisschen geregnet, dann hat er eine Stunde das Auto trocken gewienert. Unfassbar. Falsche Götter. In der Zeit hätte er lieber irgendjemanden von Jesus erzählen sollen, anstatt sein Daimler zu polieren, der sowieso irgendwann verrostet. Irgendwann nützt das Polieren auch nichts mehr. Ludwig Hofacker sagte mal, unter allen Dingen, die dem Herrn ein Greuel sind in seinen Augen, ist ihm nichts verhasster als eine größere Abscheu, nichts, das mehr sein Eifer erregt, als das unsichere Schwanken zwischen Gott und Baal, dem Gott dieser Welt. Wo man den Herrn nicht ins Angesicht hinein den Dienst aufkündigt und doch auch nicht von ganzem Herzen dienen will. Nichts ist ihm verhasster als der laue Zustand der Seelen, die bequeme Mittelstraße, auch dass du kalt oder warm wärest. Das sind alles harte Worte. Das sind Worte, wo ihr vielleicht sagt, warum sagst du uns das? Ich weiß ja nicht, ob es auf irgendeinen von euch zutrifft. Ich weiß nur, dass Gott mir im Gebet dieses Wort anvertraut hat. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir uns auf Gottes Wort ausrichten, sondern dass wir es denen draußen weitersagen. Wir sind ja nicht nur hier, um 1,5 Stunden über die Runden zu bringen, sondern um uns darauf vorzubereiten, dass draußen Menschen sind, die Jesus nicht kennen und die falschen Göttern dienen. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich die Linie der Entscheidung. Und ihr Lieben, die laue Christenheit überwiegt heute den Anteil Gott hingegebener Christen. Auch das ist eine traurige Wahrheit. Wir hatten gestern 3 Taufen in der Gemeinde. Und außerdem haben wir 2 Neubekehrte und 1 Frau auf dem Weg zu Jesus. Nach 12 Jahren die 1. Taufe in der Arche. Und da haben sich natürlich alle riesig gefreut. Aber warum hat das 12 Jahre gedauert? Warum? Und warum geht das auf einmal? Weil der Heilige Geist einen Knoten hat platzen lassen. Und auf einmal geht die Gemeinde voran. Es kommen Leute rein, die wir nicht kennen. Neue Leute, fremde Leute. Leute, die sich auch vielleicht irgendwann mal bekehrt haben und längere Zeit in keiner Gemeinde mehr waren. Ganz fremde Leute, die Jesus noch gar nicht kannten, die bei uns Dinge erleben. Gestern hatten wir Leute dabei, die noch nicht bekehrt waren, die an der Taufe teilgenommen haben, die sowas noch nie gesehen haben. Aber sie waren tief ergriffen. Und sie sind tief ergriffen bei uns im Gottesdienst von der geistlichen Atmosphäre, von der Wortverkündigung der verschiedenen Prediger. Und ich fragte gestern, wir waren ja dann noch beim Grillen beieinander und ich bin dann von einem zum anderen gelaufen, auch diejenigen, die ich noch nicht kannte oder die neu in der Gemeinde waren. Und sie sagten mir, wir fühlen uns so wohl in der Arche. Ja, das ist der Herr, der sowas macht. Wer bin ich? Jürgen kann es bezeugen, wer ich bin. Wer bin ich in der Arche? Jürgen. Nee, ich bin der Briefträger. Ich bin der Briefträger. Ich bin nichts anderes als der Briefträger. Ich kriege von Gott einen Brief, den er geschrieben hat und sagt, bring ihn dahin. Und den Brief lese ich dann der Gemeinde vor, sozusagen. Oder trage ihn in freier Rede vor, wie auch immer. Und sag dann, wenn mir jemand einen Brief schreibt, freut er sich auf eine Antwort. Und die Gemeinde hat sich wirklich in den letzten 2 Jahren vollständig verändert. Wir haben eine Atmosphäre, jeder, der reinkommt, sagt, das ist eine gute geistliche Atmosphäre. Und vor 2 Jahren wollten sie sich die Köpfe einhauen. Dass die Gemeinde überhaupt noch existiert hat, das begreife ich bis heute nicht. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich das erste Mal reinkomme und was ich da erlebt habe. Aber Gott lässt seine Kinder nicht alleine. Der hat tatsächlich ein paar gezüchtigt, auch aus der Arche, keine Frage. Aber er hat es aus Liebe getan. Und es hat sich umgedreht. Inzwischen interessieren sich auch Leute aus anderen Gemeinden und fragen sich, was ist eigentlich in der Arche los? Wunderbar. Und wenn das bei uns in Lübeck geht, 65 Kilometer weiter weg, warum soll das hier nicht sein? Ich bin absolut zuversichtlich, diese Gemeinde erwacht zu neuem Leben, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Aber wir haben eine Krankheit. Die Volkskrankheit Nummer 1 ist unsere fehlende Geduld. Manchmal braucht Gott seine Zeit, aber ich bin fest davon überzeugt, er wird es tun. Elia stellte das Volk vor die Frage, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach, heißt es in 1. Könige 18. Und Jesus sagte im Evangelium, niemand kann 2 Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Kennt ihr Leute, die dem Mammon denn dienen? Ich bin in einen Hauskreis gekommen, irgendwo in Schleswig-Holstein. Und der Leiter vom Hauskreis hat immer nur erzählt, was sie seine Freunde und Bekannten alles an materialen Dingen haben, wie wohlhabend die sind. Ich habe mir immer gedacht, wen interessiert? Ich kenne eine Schwester, die ist länger im Glauben wie ich. Die kenne ich tatsächlich seit 48 Jahren. Und die ist geizig. Und weil sie geizig ist, wird sie nicht geheilt. Ich weiß nicht, wie oft wir für die Frau gebetet haben. Und die wird nicht geheilt, weil die einfach von dem Geld nicht loslassen kann. Falsche Götter. Da müssen wir nicht zu einer falschen Religion gehen. Die sind um uns herum und wir müssen uns immer wieder neu entscheiden. Wir müssen wissen, für uns, jeder für sich selber, wem will ich dienen? Bevor Josua das Volk Israel vor die Entscheidung stellt, wem er dienen will, schildert er ihnen ausführlich die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er beginnt bei Abrahams Vorfahren, die anderen Göttern dienten, und er erzählt dann von der Erwählung und der Berufung Abrahams. Abraham hat er herausgenommen, damit er nicht den Göttern seiner Väter diente, sondern ihm, dem lebendigen Gott. Josua berichtet vom Segen Gottes in Abrahams Leben, von dem Land und dem Reichtum, der er ihm gegeben hat. Und dann geht Josua die ganze Geschichte durch. Gottes Geschichte über viele hundert Jahre. Josua zeigt es den Israeliten. Gottes Geschichte mit Israel war und ist eine Geschichte der Errettung. Gestern wie heute und für morgen, bis der Herr wiederkommt. Aus der Hungersnot, aus der Ägypterhand, aus den Nöten der Wüste, aus den Angriffen anderer Völker, die sie locker überrannt hätten, hat Gott euch errettet. Gott hat euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt und dessen Weinberge habt ihr nicht gepflanzt. Stellt euch das mal vor. Habt ihr eure Stadt aufgebaut? Nein, er hat euch hier einfach hingestellt als seine Kinder, um ihm zu dienen. Wie damals. Josua hat es den Leuten erzählt. Er hat es ihnen vorgehalten. Israel soll Gott dienen, weil Gott einen Weg der Gnade mit Israel gegangen ist. Und wir sollen Gott dienen, weil Gott einen Weg der Gnade mit uns gegangen ist. Ihr Dienst ist nicht ein Dienst des Gesetzes, sondern ist Antwort auf Gottes gnädiges Handeln an seinem Volk. Das ist übrigens mein persönlicher Motor. Was Gott in meinem Leben getan hat, bringt mich jeden Tag zu grenzenloser Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit gehe ich raus zu den Leuten und erzähle ihnen von Jesus. Und wir erleben Wunder. Ich sage euch gleich was dazu. Seht, wie Gott in eurem Leben gehandelt hat, sagt Josua. Ist das nicht Grund genug, Gott zu dienen? Reinhard Fritsche, das ist der Studienleiter auf St. Krishona, der sagte mal, unsere gegenwärtige Christenheit ist so geschichtslos geworden. Wir glauben mit dem Kopf, überlegen mit dem Verstand, haben in unserem Hirn alles begriffen. Aber wer glaubt, weil er Gottes Realität, Gottes Handeln im Leben spürbar erfahren hat? Wenige können heute etwas davon berichten, wo Gott in ihrem Leben eingegriffen hat. Fragt man, was habt ihr in vergangener Zeit mit Gott erlebt, ist oft ein lebendes Schweigen zu erleben und zu entdecken. Gott will doch nicht nur im Kopf und Herz sich offenbaren, sondern er will in unserem Leben Geschichte schreiben, so wie er mit dem Volk Israel Geschichte geschrieben hat. Gott ist ein Gott der Geschichte, unser Glauben kann sich doch nicht nur in unserem Hirn abspielen. Das wird nichts. Ich sag euch was, der Gott ist immer noch derselbe, damals wie heute. Vor 14 Tagen ruft mich eine Frau an, abends um 10 aus Bayern, und erzählt mir, eine fremde Frau, wo die immer ihre Telefonnummern herhaben und meine Adressen. Erzählt mir, mein Mann ist auch Pastor, der ist todkrank, der liegt im Krankenhaus, der hat eine Krankheit, die die Ärzte nicht identifizieren können. Sie wissen nicht, was sie machen sollen, er liegt im Koma. Und die Ärzte haben mir vorgeschlagen, die Geräte abzuschalten. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben 2 Stunden miteinander am Telefon gesprochen. Ich habe ihr vieles erzählt aus dem Wort Gottes. Und habe ihr gesagt, unser Leben ist von Gott vorherbestimmt. Und der entscheidet darüber. Um Mitternacht habe ich mit ihr am Telefon gebetet für ihren Mann. Und am nächsten Abend schreibt mir dieselbe Frau auf Facebook, mein Mann ist zu Hause. Mein Mann ist zu Hause. Er ist aufgewacht, er ist aus dem Krankenhaus entlassen, er ist zu Hause. Er ist noch schwach, aber er erholt sich. am Freitagabend um Mitternacht gebetet und am Samstagabend ist der Mann, der im Koma lag und dem sie die Geräte abschaffen wollten, zu Hause. Da stehe ich davor und sage, das darf nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Das ist einfach nur wahr. Aber das ist genauso wahr, dass ich das nicht gemacht habe. Wir sind immer nur die Bittsteller. Aber wir müssen aufrichtig sein vor Gott. Und der tut Wunder. Dann kommt vorige Woche ein befreundeter Pastor aus Ludwigslust zu mir, mit dem ich lange befreundet bin, und sagt, wir müssen mal für ein paar Sachen miteinander beten. Dann haben wir uns in der Arche getroffen. Er macht Kirchenasyl. Ich war neulich bei ihm in der Gemeinde, fand 40 junge Moslems vor und habe ihnen eine Evangelisationspredigt gehalten, dass die Jungs so begeistert waren, die standen auf und klatschten Beifall. 40 junge Moslems. Habe ich noch nie erlebt. Die waren noch nie in der Gemeinde, wo 50 Leute waren mit 40 Männern. Habe ich noch nie gesehen. Dann kam er und sagte, ich habe Probleme, ich habe da noch meine letzten drei und das ist ein Problem, das sind alles Termingeschichten, das muss alles in 2 Tagen erledigt werden, du musst mir unbedingt helfen, lass uns beten und hilf mir bei der Bürokratie. Jo, das haben wir dann hingekriegt. Und dann sagte er, ich muss ja jeden Sonntag einen Bus mieten, so einen kleinen Bus, um Leute abzuholen zum Gottesdienst. Die Gemeinde braucht eigentlich einen eigenen Bus, aber wir haben kein Geld. Und dann haben wir für diesen Bus gebetet. Und dann kam er letzte Woche wieder mit einem Bus. Und ich sag, na, hast heute einen anderen Bus gemietet? Sagt er, nee, den habe ich diese Woche geschenkt gekriegt. Also ist unser Herr noch derselbe oder nicht? Wie weit geht unser Vertrauen noch nach dem ganzen Schlimmen, das ihr vielleicht auch hier erlebt und erfahren habt? Unser Herr ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und der tut Wunder über Wunder, die können wir uns nicht selber vorstellen und nicht selber machen. Gott schaut auf unser Herz. Und wenn unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, dann erleben wir Dinge, wo wir uns selber nicht vorstellen könnten, dass sie auf einmal passieren. Aber sie passieren. Ich bin grenzenlos begeistert von meinem Herrn. Das tut Wunder. Wir hatten letzten Sonntag Armando Sievert in der Gemeinde. Kennt ihr den? Das ist der einzige Bruder, den ich kenne, den ich wirklich ernst nehme, wenn der von Prophetie redet. Und der hat uns eine bibelkonforme, ihr könnt es euch auf unserer Arche-Seite anhören. Wir haben es in unsere Arche-Seite auf Predigten eingestellt. Der hat uns eine bibeltreue Lehre gebracht über Prophetie. Und er hat Menschen bestimmte Dinge zugesprochen. Ich habe die nachtelefoniert. Es ist rundum ein Schlag genau ins Zentrum. Ein Mann von Gott begnadet, wie ich auch nur diesen kenne. Und das hilft uns. Wir wollen in unserer Gemeinde die Gaben wieder haben. Wir brauchen sie, dass die Gemeinde vorankommt. Und wir tun alles dafür. Und ich lade Leute ein, die uns da, ich kann ja nicht alles selber, ich bin ja einfach nur ein Seelsorger und auch irgendwo ein Stück Gemeindeleiter, aber ich kann ja nicht alles selber tun, ich habe ja nicht alle Gaben, ich habe ja nur die Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Also, und wenn die in der Gemeinde nicht vorhanden sind, dann muss ich die von außen holen. Aber es funktioniert und es geht voran, preis dem Herrn. In einer der wertvollsten Jugendkreisabende, die ich je erlebt habe, war ein Abend, als einige ältere Geschwister und Jungen im Jugendkreis von der Geschichte Gottes mit ihrem Leben berichteten. Da erzählte uns eine Schwester, wie Gott ihr bei einem Preisausschreiben ein Auto, damals ein Gogomobil, geschenkt hat. Die konnte nicht schlecht zur Gemeinde kommen, weil die Infrastruktur da nicht hingereicht hat am Sonntagmorgen. Und dann füllt die so ein Preisausschreiben aus und Gott schenkt ihr ein Gogomobil. Immerhin ein Fahrzeug, mit dem man in die Gemeinde kam. Aber als ich mal jung war, hat man die Gogomobile noch öfter gesehen. Bei uns in Lübeck gibt's auch noch einen. Ich kenne einen, das ist sogar ein Glaubensbruder, der hat ein Gogomobil in der Garage, da fährt er manchmal sonntags mit spazieren. Da erzählt uns eine Schwester, wie das passiert ist. und wie dieser Gogo zu einem wichtigen Faktor des Reich Gottes in der ganzen Gegend geworden ist. Mit diesem Gogo habe sie eine Glaubensschwester auf die Dörfer gefahren, um dort Kinderstunden und Jungscharen zu halten. Und so entstanden lebendige Gemeinden. Ich glaube, wir nannten sie damals Schlachloch-Suchmaschinen oder so ähnlich. Aber Gott kann das alles gebrauchen. Wir denken immer, Wunder, wie wir auftreten müssen. Möglichst mit dem Ferrari vor der Tür, dann laufen sie alle hin, weil da was los ist. Nee, das geht auch mit dem Gogo. Also es ist so interessant, wenn wir über Gottes Geschichte nachdenken, da wird der Glaube auf einmal lebendig und er bleibt nicht trockene Theorie. An dieser Stelle ist es gut innezuhalten. Wir wollen einige Augenblicke still werden und darüber nachdenken, was ist denn die Geschichte Gottes mit meinem Leben? Vielleicht braucht man ein bisschen längere Zeit, darüber nachzudenken. Aber wir haben ja noch einen langen Sonntag. Und ich sehe ja die Uhr vor mir, ich muss ja auch wieder fertig werden. Vielleicht ist es für dich gar nicht mehr so klar, warum du Gott dienen sollst. Warum und wieso du für ihn Zeit, Mühe und Kraft einsetzen sollst. Ich komme ja viel rum in manchen Gemeinden, Leute, die reden immer davon, ich arbeite für Jesus, ich sehe die nie was tun. Wenn sie dann ein aktives Gebetsleben haben, bin ich ja schon wieder zufrieden, weil das ja der wichtigste Dienst ist. Aber wenn ich mir das manchmal so angucke und wenn ich mir die Gebetsstunden angucke in den Gemeinden, das ist bei uns auch noch, würde ich sagen, mangelhaft bis ungenügend. Aber wir spornen unsere Leute an, Jürgen. Die sollen in die Gebetsstunde kommen. Wir müssen miteinander beten. Vielleicht hast du eine gesunde und fröhliche Perspektive in deinem Dienst verloren. Gott fordert uns durch das Wort Josuas auf, heute über seine Geschichte in unserem Leben nachzudenken. Wo haben wir Jesus erlebt und wo war es für uns klar, dass er zu uns gesprochen hat? Wo hast du sein Handeln bestaunt? Naja, wir haben ja gleich noch ein Jeder habe etwas. Ich bin gespannt. Wo hast du sein Handeln wirklich gespürt und hast gestaunt darüber? Denk doch mal neu darüber nach. Wir sollen zwar nicht zurückblicken, aber wir dürfen doch auch mal darüber nachdenken, wie der Weg Gottes bis jetzt in unserem Leben gewesen ist. Und wo wir eventuell auch Bedürfnis haben, uns zu korrigieren. Das müssen wir alle. Ich muss mich auch ab und an korrigieren. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Wir dienen Gott, weil er der Lebendige ist, derjenige, der in ganz überwältigender Weise am Kreuz von Golgatha gehandelt hat und der auch in unserer Gegenwart und Zukunft handeln wird. Und deshalb ist es wichtig zu lernen, wie wir dienen. Wenn unsere Entscheidung und unser Wille, Gott zu dienen, feststeht, so bleibt immer noch die Frage, was heißt es überhaupt, Gott zu dienen? Wie macht man das? Und was gehört dazu? Der hebräische Begriff, den die Bibel an dieser Stelle verwendet, meint, einem Stärkeren unterworfen zu sein. Wo jemand anderen dient, wird man von ihm in Anspruch genommen. Es geht um Verfügbarkeit und Loyalität gegenüber einem, der über meinem Leben steht. Die Psalmen zeigen uns, wie wir Gott dienen sollen. Wir haben ja eben schon was aus den Psalmen gehört. Sie rufen uns dazu auf, mit Freude, Lobpreis und Jubel zu dienen. Psalm 100, Vers 2. Wer kennt ihn auswendig? Ihr alle. Ihr wisst es bloß nicht. Da steht, dienet dem Herrn mit Freuden. Wusstet ihr das nicht? Doch. In einem rechten Gottesdienst wird Gott die Ehre und der Dank gegeben. In unser Leben ist unser Leben noch ein Gottesdienst. Der ist ja nicht nur am Sonntagmorgen, der ist ja 7 Tage die Woche. Ist unsere Beziehung zu Gott noch von diesen Merkmalen geprägt? Überprüfen wir doch einmal unser geistliches Leben der vergangenen Woche. Was haben wir gebetet? Was haben wir mit Gott gesprochen? Kam in unser Gebet Lob, Anbetung und Freude an ihn zum Ausdruck? Oder bestand unser Gottesdienst einzig darin, mit ihm abzumachen, wo er uns helfen will? Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, der fragt immer die Leute, wann hast du zuletzt mit einem Juden geredet? Christen. Und dann sagen die, ich habe noch nie einen kennengelernt. Und er sagt, ich rede jeden Tag mit einem. Jesus war Jude. Wie kann man denn sowas vergessen? Sind wir noch bereit, uns unter seinen Willen unterzuordnen, und haben wir ihn darum gebeten, dass er doch beide Augen zudrücken sollte? Ist Gott für uns der Herr oder ist er unser Handelspartner? Auch so einen habe ich kennengelernt. Der hat in Flensburg eine Bibelstunde geleitet und hat mir dann erzählt, ich habe ja Gott mein Leben gegeben, aber ich habe da noch so eine Lieblingssünde und die lasse ich nicht los. Dann habe ich mit ihm aber nach der Bibelstunde noch eine Nachtbibelstunde gehalten unter vier Augen. Und dann ist er nachts, mitten in der Nacht aufgestanden, hat seine Frau geweckt, hat gesagt, komm, wir müssen am Bett knien, ich muss mein Leben neu Jesus übergeben. Und dann wollte der sofort getauft werden. Und dann ist er im November im Bach getauft worden. Da bin ich froh gewesen, dass ich nicht mit ins Wasser musste. Das muss eisig kalt gewesen sein. Aber der hat gesagt, das duldet keinen Aufschub. Ich will jetzt sofort getauft werden. Und das hat Manfred Vetter gemacht. Ihr kennt ihn, ja? Aus Flensburg. Wir kennen uns sehr gut. Ich war 4 Jahre in Flensburg und wir kennen uns sehr gut. Lasst uns neu lernen, Gott zu dienen. Dadurch, dass wir ihm die Treue halten, ihm zur Verfügung stehen und ihm die Ehre geben. Ich komme zum Schluss. Am Ende des 24. Kapitels und am Anfang des Richterbuchs steht noch ein ernstes Wort. Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte. Als er und die Ältesten das Volk, die Gottes wunderbare Geschichte während den Wüstenjahren erlebt hatten, gestorben waren, verließ Israel den Gott seiner Väter. Sie fingen an, anderen Göttern zu dienen. Die Kinder haben Gottes Geschichte nicht mehr erlebt, sie hatten Gottes Geschichte vergessen. Gott zu dienen, fand nur noch in ihren Köpfen statt. Sie hatten irgendwo und irgendwann einmal gehört, aber es war ihnen Theorie, nicht eigene Erfahrung. Und so ließen sie es irgendwann und gingen den bequemeren Weg. Liebe Geschwister, wo unsere Entscheidungen, Gott zu dienen, längst verstaubt und sozusagen Schnee von gestern sind, wo wir sie nicht immer wieder erneuern und befestigen und wo wir Gottes gnädiges Handeln in der Geschichte unseres Lebens nicht mehr entdecken, habe ich Sorgen um die Gemeinde Jesu. Und schaut euch mal um. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch mehr freie Christengemeinden in der Stadt oder seid ihr die Einzigen? Ja. Es gibt so viele Gemeinden, die so mit sich beschäftigt sind. Manchmal fühlen sie sich sogar gestört, wenn neue reinkommen. Es ist unglaublich. Aber es geht doch nicht um uns letztendlich. Um uns, um jeden Einzelnen von uns geht es auch in der Gegenwart Gottes. Aber es geht doch darum, dass wir heute Zeichen der Zeit erleben, die uns darauf aufmerksam machen, dass Gott gesagt hat, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, mein Kommen ist nahe. Es wird höchste Zeit, zu denen zu gehen und ihnen die frohe Botschaft von Jesus zu bringen, von denen wir es uns schon lange vorgenommen haben. Aber da ist ja unsere zweite Krankheit immer im Weg. Ne? Die kennt ihr auch, ne? Kennt ihr sie? Der Pastor aus der Gemeinde in Lensahn, wo ich mal ein Seelsorgeseminar gemacht habe, hat das mal erklärt und hat gesagt, das ist das menschenliebstes Haustier. Und das ist der innere Schweinehund, genau. heißt nichts anderes als, wir haben Mühe, uns zu überwinden. Und dabei haben wir doch überhaupt nichts zu verlieren. Schlimmste, was uns begegnen kann, ist, dass jemand über uns lacht oder uns beschimpft. Aber was soll's? Ja? Wenn wir in unserem Glauben gewiss sind, ich habe schon einen getroffen. Da habe ich noch die Teestube gemacht als junger Kerl. Da kam einer rein und hat gesagt, wenn du sofort aufhörst mit diesem Jesus, ich will das nicht mehr hören, dann komm mit raus und dann verhaue ich dich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist überhaupt kein Problem, lass uns rausgehen, ich kann dir auch draußen von Jesus erzählen. Und dann habe ich ihm draußen von Jesus erzählt. Und dann hat er sich bekehrt an diesem Abend und heute ist er Pastor. Der wollte mich verhauen. Ja, da können wir weglaufen oder Flagge zeigen. Wenn sich der Glaube nur noch in den Köpfen abspielt, dann ist Gefahr im Verzug und höchste Wachsamkeit ist angesagt. Dann dürfen wir nicht zögern, sondern wir müssen unsere Entscheidung, Gott zu dienen, erneuern. Israels Berg- und Talfahrt nach Josuas Tod ist uns Mahnung, anders zu leben und Gott von ganzem Herzen zu ehren und zu dienen. So steht nun heute Morgen diese Frage auch für uns im Raum und die heißt, und die muss sich jeder für sich beantworten, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Josua ermutigt uns dazu, Gott dem Herrn allein zu dienen. Er ist diesen Weg gegangen und am Ende seines Lebens bezeugt er es, ich würde es wieder so machen. Ich habe es keinen Augenblick bereut. Für mich und mein Haus ist die Entscheidung klar. Wir wollen dem Herrn dienen. Letzte Worte großer Männer. Amen.